2. Januar 1801. Der Todestag des Schweizer Theologen Johann Caspar Lavater.
Mit Zittern ergreife ich die Feder, an dich zu schreiben, Tyrann, Bösewicht, Heuchler, ungerechtester aller Richter, Gottesspötter, Meineidiger.
Ein Paukenschlag. 21 Jahre alt war er, der Johann Caspar Lavater, als er 1762 seinen ersten öffentlichen Auftritt hatte. Schriftlich zwar nur, gerichtet an einen korrupten Landvogt, aber weil der nicht reagierte, ging das Schreiben als offener Brief auch an wichtige Mitglieder der Regierung.
Will denn niemand aufstehen und Rache fordern? Ist denn kein Patriot mehr in Zürich? Ich habe lange genug geschwiegen, ich habe lange vergeblich gewartet. Nun will ich reden und laut wieder die Ungerechtigkeit rufen.
Die empörten Bürger unterstützten ihn und der Obrigkeit blieb nichts anderes übrig, als den verbrecherischen Politiker zu verurteilen. Der sprachgewaltige junge Mann aber bekam eine strenge Verwarnung. Er mische sich in Dinge ein, die ihn nichts angingen. Johann Caspar Lavater zuckte die Achseln. Was soll's? Er hatte sich durch seine Aktion zwar die Zürcher Oberschicht zum Feind gemacht, aber auch seine Bestimmung gefunden. Wirkung durch das Wort. Als er rund 40 Jahre später starb, am 2. Januar 1801, war er der berühmteste Prediger seiner Zeit. Der junge Rebell hatte große Vorbilder. Die Schweizer Aufklärer Johann Jakob Bodmer und Johann Jakob Breitinger zum Beispiel, seine Professoren am renommierten Collegium Carolinum.
Johann Caspar Lavater kam aus guter, bürgerlicher Zürcher Familie. Sein Vater war Arzt, seine Mutter eine geborene Escher vom Glas, das heißt also aus bester Familie.
So Dr. Ursula Kafflisch-Schnetzler, die an der historisch-kritischen Gesamtausgabe von Lavaters Schriften mitarbeitet.
In Zürich herrschte die Zeit der Aufklärung. Das Umfeld, in das Lavater eben da hineinkam, war sehr anregend. Zürich wurde als Limmat-Athen bezeichnet. Es wurde sehr viel geschrieben und eben auch sehr viel publiziert in Zürich. Und dann setzte er um, was Bodmer und Breitinger ihn gelehrt hatten.
Und das hieß Moral, Gerechtigkeit, Bürgersinn und politischer Mut. Lebenslange Leitlinien für den damals frisch ordinierten Theologen Lavater. Der machte sich nach dem Skandal um den Landvogt erst einmal auf zu einer längeren Bildungsreise durch Deutschland. Zusammen mit seinem Malerfreund Johann Heinrich Füßli besuchte er bekannte Reformtheologen und Naturwissenschaftler, Berühmtheiten wie die Philosophen Herder und Mendelssohn, die Dichter Klopstock und Gellert. Eine Reise wie ein Siegeszug, denn alle, aber auch wirklich alle, die er traf, waren fasziniert von dem jungen Zürcher, von seiner Intensität und rhetorischen Brillanz, seiner Intelligenz und mitreißenden Begeisterung.
Er muss sehr außergewöhnlich gewesen sein, er muss auffallend gewesen sein, er muss auch gut ausgesehen haben. Er hatte auf jeden Fall eine Riesenausstrahlung, war immer umringt von Menschen und eine sehr charismatische Persönlichkeit.
Sogar skeptische Personen wie der Philosoph Georg Christoph Lichtenberg, später einer seiner erbitterten Kritiker, konnten sich Lavaters Charme nicht entziehen.
Als er ihn sah und mit ihm eben persönlichen Kontakt trat, schrieb er an einen Freund, dass er eigentlich einen hitzigen, enthusiastischen Disputierer erwartet habe, was aber Lavater gar nicht sei. Vielmehr halte er, also Lichtenberg, ihn wirklich für einen vortrefflichen Kopf, den nur schwache Gesellschaft etwas verrückt habe.
Schwache Gesellschaft, das bezog sich allerdings nicht auf einen von Lavaters größten Bewunderern, den Dichter Johann Wolfgang von Goethe. Sie lernten sich kennen, als der reisende Charmbolzen Lavater schon wieder in Zürich wirkte. Goethe schwärmte:
Er ist der beste, größte, weiseste, innigste aller sterblichen und unsterblichen Menschen, die ich kenne. Solche Wahrheit, Liebe, Geduld, Stärke, Weisheit, Güte, Betriebsamkeit, Ganzheit, Mannigfaltigkeit, Ruhe etc. ist weder in Israel noch unter den Heiden.
Sie schrieben sich Briefe, animiert und begeistert, arbeiteten und forschten zusammen, bis es zum Bruch kam. Denn über allem Enthusiasmus übersahen seine Bewunderer zu Beginn der Bekanntschaft gerne, dass Lavater vor allem eins war, ein protestantischer Theologe und ein glühender Gläubiger.
Er war wirklich ein leidenschaftlicher Christ. Er hielt einfach das Christentum für das höchste Gut, wobei er sich auch für andere Religionen interessierte, da eben verstehen wollte, warum andere nicht eben auch Christ werden wollten.
Johann Caspar Lavater machte als Pastor an der Zürcher Peterskirche Karriere, wurde berühmt als wortgewaltiger, mitreißender Prediger. So viele Gläubige von außerhalb quetschten sich zum Gottesdienst in seine Kirche, dass Berechtigungsscheine ausgestellt werden mussten, weil die eigene Gemeinde keinen Platz mehr fand. Auch seine Bücher verkauften sich blendend. Predigten, Schriften zum Testament, Tagebücher von einem, wie er es nannte, Beobachter seiner selbst. Ihr allgemeiner Tenor, wie werde ich ein besserer Christ, wie ein besserer Mensch, gütig, liebend, verzeihend? Lavaters Eifer kannte keine Grenzen. Über sein Buch Pontius Pilatus schrieb er:
Er ist wie ich. Wer dieses Buch hasst, muss mich hassen. Wer es liebt, muss mich lieben.
Goethe, der das christlich eifernde Werk des Theologenfreundes zunehmend verabscheute, nahm das wörtlich. Er wollte nichts mehr von Lavater wissen.
Du kommst mit deiner Salbaderei an den Unrechten. Pack dich, Sophist, oder es gibt Stöße.
Dabei hatten sie doch gemeinsam ein ungeheuer erfolgreiches Projekt auf den Weg gebracht. Lavaters physiognomische Fragmente.
Im Grunde genommen geht es, dass man das Innere auf dem Äußeren erkennen kann. Und Lavater hat schon sehr früh physiognomische Studien betrieben, zwar nicht systematisch, doch eben immer wieder. Und diese Überlegungen lösen dann einen Sturm der Begeisterung, aber auch der Entrüstung aus.
Was unterscheidet den Menschen vom Tier? Wo ist er ihm ähnlich? Hat ein Mensch, der aussieht wie ein Esel, auch das Verhalten eines Esels? Fragen, über die man sich schon in der Antike den Kopf zerbrochen hat. Lavater war überzeugt, der Geist formt den Körper.
Die Substanz eines jeglichen organischen Wesens ist notwendig eine unsichtbare Kraft, das heißt Geist. Wie hoch er durch seine Natur auch über der Sinneswahrnehmung stehen mag, so wird er dennoch sichtbar und wahrnehmbar durch seine Übereinstimmung mit dem Körper, den er bewohnt, indem er sich wie in seinem Element bewegt.
Bei Lavater war es eben immer auch noch, dass er in dieser Seele das Göttliche des Menschen sah. Und er hat eigentlich immer das Göttliche im menschlichen Angesicht auch gesucht. In den physiognomischen Fragmenten ist das Motto ja Genesis 1,27 eben: Gott schuf den Menschen sich zum Bilde.
Lavater wollte mehr, wollte Genauigkeit statt Spekulation, nicht nur intuitive Beobachtung, sondern ein Regelsystem. Er begann die Vermessung des menschlichen Gesichts. Wie ist das Verhältnis von Stirn und Auge? Wie das der Nase zum Mund? Welche Form hat das Kinn?
Je länger die Stirn, desto mehr gebricht es dem Geist an Energie und Spannkraft. Ist sie gedrängt und kompakt, ist der Charakter gesammelt, fest und standhaft. Wie die Lippen, so der Charakter. Feste Lippen, fester Charakter. Weiche, schnell bewegliche Lippen, weicher, schnell beweglicher Charakter.
Vier Bände umfassen die physiognomischen Fragmente, die Lavater zwischen 1775 und 1778 schrieb, versehen mit Zeichnungen und beispielhaften Analysen. Sie waren ein ungeheurer Erfolg. Ganz Europa wurde von einer schon an Hysterie grenzenden Modewelle überrollt. Das Vermessen des anderen oder die Bestimmung des eigenen Charakters war ein gesellschaftliches Muss.
Das 18. Jahrhundert war halt das Zeitalter des Wissens. Man wollte wissen. An den Höfen war es zum Teil eine Beschäftigung, ein Zeitvertreib. Aber es war einfach dieses Wissen, wer ist denn das, den ich da vor mir habe, in all den Kleidern, Perücken drin. Aber wenn ich das Gesicht erkenne, weiß ich, wer das ist. Und das war halt wirklich sehr verführerisch.
Da die Fotografie noch nicht erfunden war, behalf man sich mit Scherenschnitten.
Vor allem waren es die Scherenschnitte im Profil. Es waren ja vor allem die Schattenrisse, die eben gebraucht wurden, um physiognomische Studien zu betreiben. Aufgrund dieser Gesichtslinien konnte man das eben sehr gut ablesen.
Der Schattenriss fasst die zerstreute Aufmerksamkeit zusammen, konzentriert sie bloß auf Umriss und Grenze und macht daher die Beobachtung einfacher, leichter, bestimmter. Die Beobachtung und hiermit auch die Vergleichung.
Seine physiognomischen Fragmente machten Lavater zu einem der berühmtesten Menschen seiner Zeit. Wer es sich leisten konnte, reiste nach Zürich, um beim Meister selber Rat zu suchen. Könige, Fürsten, natürlich auch Bürgerliche. Sie pilgerten zu ihm wie heute zum Astrologen. Bräute, die wissen wollten, ob der Auserwählte auch Ehrgeiz habe. Vorgesetzte, ob sie einem Untergebenen vertrauen könnten. Kritiker verhöhnten diese Pseudowissenschaft à la Lavater. Der scharfzüngige Georg Christoph Lichtenberg, selbst bucklig und verwachsen, parodierte sie durch sein Fragment von Schwänzen, Schweineschwänzen, wohlgemerkt, und spottete:
Wenn die Physiognomik das wird, was Lavater von ihr erwartet, so wird man die Kinder aufhängen, ehe sie die Taten getan haben, die den Galgen verdienen.
Klingt wie eine Prophezeiung, denn die nationalsozialistische Rassenlehre benutzte später die Vermessung von Gesicht und Schädelform für die menschliche Selektion. Davon war Lavater, der christliche Moralist, allerdings weit entfernt, auch wenn er erwartungsgemäß im Profil des preußischen Königs Friedrich der Große den auserwählten Herrscher erkannte.
Alle Neider und alle Antiphysiognomisten müssen beim Anblick dieses Mannes, wo nicht sagen, so doch empfinden, ein großer Mann.
Und sein eigenes Profil zeigte ihm:
Ein poetischer Charakter, gefühlvoll und von noch größerer Empfindsamkeit, dazu eine Gutmütigkeit, die bis zur Sorglosigkeit geht.
Friedrich Schiller fiel daraufhin nur ein Spottvers ein.
Wes Geistes Kind im Kopf gesessen, konnt er auf jeder Nase lesen. Und doch, dass er es nicht gewesen, den Gott zu diesem Werk erlesen, konnt er nicht auf der seinen lesen.
Johann Caspar Lavater war mit seiner Physiognomielehre ein typisches Produkt seiner Zeit. So sehr das 18., das Jahrhundert der Aufklärung, auch das Wissen vergötterte, es saß dennoch allen möglichen Pseudowissenschaften auf, feierte Scharlatan und Betrüger, Alchemisten und Geisterseher wie den berüchtigten Grafen Cagliostro samt seinen zweifelhaften Experimenten. Auch Lavater ist eine schillernde Erscheinung in dieser eigenartigen Grauzone zwischen Rationalität und Aberglauben, Wissenschaft und Mystizismus. Die Lavater-Kennerin Ursula Kafflisch-Schnetzler:
Er ist weder ein Pietist, noch ist er kein Pietist. Er ist weder ein Aufklärer, noch ist er kein Aufklärer, obwohl er in den frühen Werken eben ganz klar der Aufklärung verpflichtet ist. Vielleicht kann man sagen, er ist ein Leben lang ein Sturm und Dränger geblieben. Bei ihm war Fühlen und Erkennen oft eins und deshalb ist er eben ganz schwierig einzuordnen.
Eindeutig aber blieb Lavater in seinen politischen Überzeugungen. Wie zu Beginn mit seinem Protest gegen den korrupten Landvogt trat er ein für die bürgerliche Freiheit, gegen despotische Maßnahmen der Regierungen und die Exzesse der französischen Revolution, gegen die Okkupation der Schweiz durch Napoleons Truppen. Sie brachte ihm letztlich den Tod. Johann Caspar Lavater wurde von einem französischen Soldaten angeschossen und starb 15 Monate später, am 2. Januar 1801, an den Folgen dieser Verwundung.
Die Faszination bei Johann Caspar Lavater ist eigentlich, weil er immer noch modern ist. Er nimmt kein Blatt vor den Mund, er hat Mut, auch wenn er dabei anstößt, und er liebt die Menschen so, wie sie sind. Er fordert sie aber auch auf, etwas aus ihrem Leben zu machen. Also man begegnet auch einer Welt, die zwar über 200 Jahre zurückliegt, die sich aber schon damals Fragen gestellt hat, die wir uns heute auch noch stellen. Und Lavater versucht mit seinem Ansatz nicht, diese Fragen zu beantworten, sondern sich ihnen über sein gesamtes schriftliches und eben über sein gesamtes Lebenswerk zu nähern. Und das gefällt mir an ihm.
Dennoch, Lavater ist heute vor allem eine Figur der Kultur- und Literaturgeschichte, als eine faszinierende und charismatische Persönlichkeit seiner Zeit. Selbst sein Kritiker Goethe, im Alter milder geworden, schrieb rückblickend:
Lavater ist ein Individuum, einzig durchgezeichnet, wie man es nicht gesehen hat und nicht wieder sehen wird.